Hallo Nico.
Maggie, hallo.
Willkommen zu einer weiteren Folge von The Good Batch, die Podcast-Reihe, in der wir alles an Bewegtbildmaterial von Star Wars in In-World-chronologischer Reihenfolge schauen und versuchen, die positiven Aspekte hervorzuheben.
Sehr schön gesagt. Wir haben eine längere Pause gemacht, weil wir, naja, wir brauchten eine Pause einfach von dem Format The Bad Batch. Und jetzt haben wir die Hälfte von Staffel 3 geguckt. Und die ist tatsächlich, wo wir das aufnehmen, erst 2 Jahre alt. Ne? Das heißt, wir hatten sie noch relativ frisch im Kopf. Ich hatte trotzdem sehr viel vergessen. Und ich hatte Vorbehalte, sie zu gucken. Wir haben schon beide gesagt, ja, lass uns damit noch warten. War das bei dir auch so?
Ja, die Sache ist aber auch, dass ich die dritte Staffel relativ gut im Gedächtnis habe, in dem Sinne, als dass ich mich daran erinnere, dass wir sie gut fanden, als wir sie geschaut haben. Und ich mich an einzelne Aspekte auch daraus erinnert habe, an einzelne Szenen, die ich gut fand. Aber jetzt nochmal beim Schauen stelle ich fest, dass dann dazwischen eine sehr viel große Menge an weiterem Material ist. Und die Staffel macht das ja auch
das
gar nicht so.
Musst du mir erklären, was meinst du damit?
Ja, zwischen den einzelnen Highlight-Szenen, an die ich mich erinnere, ist dann noch ganz viel
was du vergessen hast.
Ja. Und dass ich auch aus gutem Grund vergessen habe, weil es relativ bedeutungslos ist. Es geht alles recht langsam, es passiert nicht so viel und es ist schwerer, einzelne Arcs zu besprechen, so wie wir es bisher gemacht haben bei den Animationsserien, weil eigentlich alles eins ist, aber dann trotzdem zwischendurch Umwege gemacht werden. Also Es ist schwierig, da rauszupicken, wo hört was auf, wo fängt was an.
Also es war am Anfang ja einfach, über diese Clone Wars-Folgen zu sprechen, weil sie entweder für sich standen, es war eine Geschichte in 25 Minuten, oder es waren kleine Arcs mit 3 oder 4 Folgen. Und bei The Bad Batch waren es auch meistens so 4 Folgen Arcs oder manchmal 2 Folgen Arcs. Und dieses Konzept haben sie umgestellt. Und ich glaube, es liegt an Mandalorian. Ab Staffel 2 von Mandalorian war das ja auch eine lange Story mit Nebenquests. Hindernisse, die den Figuren im Weg stehen, die Hindernis der Woche, aber eigentlich ist es immer noch ein Film. Und dieses Konzept scheint Dave Filoni jetzt übertragen zu haben auf The Bad Batch in dieser Staffel. Das heißt, alle 16 Folgen der Staffel sind ein Plot. Und anstatt, dass wir ein Monster of the Week haben oder zwischendurch in sich geschlossene Geschichten, genau wie Mandalorian Staffel 2, gibt es höchstens mal Dinge wie, hey, bevor ich euch weiterhelfe mit eurem Hauptproblem, habe ich hier eine Nebenmission, die müsst ihr mir jetzt erfüllen. Und das hat keine Substanz. Noch weniger als bei Mandalorian. Ich mag Mandalorian sehr gerne. Ich glaube, sowas funktioniert einfach in Real Life besser als in Animationen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Oder es funktioniert besser mit Charakteren.
Es funktioniert besser mit echten Schauspielenden, ja, weil du dann auch mal länger auf ein Gesicht oder einen Helm halten kannst bei Mandalorian, ja, weil du die auch mal einfach für eine Szene, für einen Moment durchatmen und atmen und agieren lassen kannst, ohne dass sie was sagen müssen und dir die Zeit lassen kannst. Aber diese Feinheiten hat Animation nicht und es wäre stärker, wenn man auf Snappiness setzen würde.
Dazu kommt, dass Dave Filoni, glaube ich, irgendwann entschieden hat, dass Langsamkeit bedeutet, dass es künstlerisch wertvoll ist und dass er das Tempo massiv rausgenommen hat aus dieser Serie. Das heißt, die 8 Folgen, wir reden über 8 Folgen heute, über die wir heute reden, haben gar nicht so viel Substanz und deswegen drücken wir auf die Tube, damit wir vorankommen, und weil ja auch die Prämisse ist, dass wir über die guten Sachen reden wollen. Und wenn wir jetzt tatsächlich so ausführlich weiter darüber reden würden wie die letzten beiden Staffeln, dann wäre es schwierig, die guten Sachen rauszuarbeiten, womit ich die Serie nicht dissen möchte. Ich mag sie im Grunde immer noch, aber ich habe mich sehr oft dabei ertappt, wie ich weggedöst bin.
Oder wie du gesagt hast, kann man das schneller abspielen? Das hast du mehrfach gefragt und versucht rauszufinden, wie das in der App geht.
Auf dem Fernseher geht das nicht. Ich glaube, es geht auf dem Handy. Ich bin mir aber nicht sicher.
Wie auch immer. Dann lass uns mal relativ schnell über diese 8 Folgen sprechen. Also wir machen die halbe Staffel auf einen Schlag.
Genau, aber wie kamen wir dahin? Was ist am Ende der letzten Staffel passiert?
Am Ende der letzten Staffel ist als Entscheidendes passiert, dass Omega gefangen geworden ist.
Vom Imperium.
Vom Imperium und nach Mount Tantis gebracht worden ist.
Und ihre Auftraggeberin Sith hat die Bad Batch verraten. Die kommt auch nicht mehr vor. Und Tech ist gestorben bei dem Versuch rauszufinden, wo Crosshair gefangen gehalten wird. Ja, sie versuchen ja herauszufinden, wo die ganzen Klone hingebracht werden, die mit denen, an denen experimentiert wird. Und auf der Suche nach diesen Daten haben sie versucht, bei Governor Tarkin im Keller einzubrechen. Und das ging richtig schief. Und im Nachklapp dieser schiefgelaufenen Mission ist dann tatsächlich Omega entführt worden.
Im Keller?
Ja, das ist
Ja gut, der Keller ist zwar auf 3000 Metern Höhe, aber es ist unter dem...
Es war unter dem Verhandlungsraum, ja.
Okay, ich lasse es gelten.
Ja, danke, danke dir. Das heißt, die Startsituation ist, Omega ist auf dem Planeten Wayland in Mount Tantis eingesperrt. Und zwar wurde sie vom Imperium nur deswegen gesucht, weil die Chef-Klon-Wissenschaftlerin, die einzige relevante überlebende Kaminoanerin, die für den Imperator wichtige Dinge machen soll, im Auftrag von Professor, nee, Dr. Hemlock, dem bösen Wissenschaftler, der Mount Tantis beherrscht, diese Festungsanlage, in der eben die ganzen Geheimwaffen des Imperators erforscht werden. Und Hemlock hat halt gesagt, hey, du machst deine Arbeit nicht gut genug, wie kann ich dich dazu bringen, hier mal ein bisschen Ergebnisse zu zeigen? Und dann kam er drauf, hey, ich brauche ein Druckmittel. Und das Druckmittel ist eben Omega, das Klonmädchen, das Nala Se am Herz liegt, und die ist jetzt da, um sie damit zu erpressen, dass sie ihre Arbeit vernünftig macht, weil sonst passieren Omega wahrscheinlich schlimme Dinge. Das heißt aber auch, dass Omega gleichzeitig selbst zum Forschungsobjekt wird, weil sie Klon ist. Das heißt, ihr werden Blutproben entnommen und dann kommt raus, allen Klonen, die in Mount Tantis gefangen gehalten werden. Auch Crosshair, der da inzwischen gefangen genommen wurde, nachdem er desertiert ist, werden Blutproben entnommen, um sie zu untersuchen, ob da Midichlorianer überschüssig oder übermäßig viele drin sind. M-Count.
Jetzt hast du schon sehr viel zusammengefasst.
Genau, ich wollte das mal vorweg. Also sie versuchen, Klone zu finden, die machtbegabt sind. Das heißt, sie zählen die Midichlorianer in ihrem Blut.
Also ich glaube, es wird später eher klar, dass sie versuchen, einen Faktor zu finden, der erlaubt, jemanden zu klonen und dabei den M-Count zu erhalten.
Genau, aber dafür wäre es ja erstmal gut, einen Klon zu finden, der zufälligerweise einen hohen M-Count hat. Und das ist Omega, wie wir dann später rausfinden?
Ich glaube, wir finden raus, dass sie einfach nur eine Veränderung hat, die eben dieses Klonen möglich macht, dass sie selber gar keine Begabung hat.
Okay. Aber es geht ihnen darum,
wichtig.
Das Ziel ist, dass sie Jedi klonen oder machtbegabte Leute klonen können, denn wie wir, das können wir vorwegnehmen, der Imperator will natürlich sich selber klonen, damit er unsterblich wird, darum geht's ihm.
Das Projekt heißt auch Necromancer, also es ist sehr klar, worum es geht.
Das geht leider dann in Sequel-Territory über, ne? Also das wird dann in den Sequels in vielen Jahren aufgegriffen, aber das ignorieren wir jetzt einmal. Es ist natürlich naheliegend, dass ein böser Diktator Unsterblichkeit möchte und dafür möchte er eben den Weg finden, Jedi Blut zu klonen. Und das heißt, alle Klone, die noch rumliegen, werden nach Mount Tantis geschafft. Und dort entweder sind sie da Knastwächter, das sind die mit den Scorch-Kommando-Helmen, oder sie sind halt Gefangene, das betrifft dann zum Beispiel Crosshair und Omega. Oder sie sind beides, das betrifft Omega, die ist dann sowohl Personal, wissenschaftliches, als auch Testobjekt. Und dann haben wir noch Emery Carr.
Die ist auch Klon, auch wenn das nicht am Anfang gesagt wird, sondern erst in der ersten Folge mehr oder weniger klar wird. Auch ein anderer weiblicher Klon, die aber auch so eine Sondersituation dann ist. Die ist dahin gebracht worden als Wissenschaftlerin und weniger als Klon, sondern sie ist halt gefunden worden von Hemlock.
Aber sie ist halt, wir wissen schon, auf was hinausläuft. Sie hat natürlich dann Mitleid mit ihrer Klonschwester und wird ihr noch helfen später. Aber was wir jetzt am Anfang halt haben, ist, wir sehen erstmal den Alltag von Omega in Mount Tantis und der ist halt nicht schön. Sie muss da halt arbeiten, sie muss Blutproben abgeben, sie darf keine Kuscheltiere haben. Ihr Kuscheltier ist zurückgeblieben auf der Marauder. Sie hatte diese Lovekatze.
Ja. Das ist jetzt nur ganz grob, um den Überblick zu behalten. Das ist Folge 1, in dem wir diesen Alltag feststellen und gezeigt bekommen und wie die Zeit dort vergeht, was auch daran gezeigt wird, dass ihr Modell sich verändert und sie längere Haare bekommt.
Stimmt, da vergehen ein paar Monate. Ja.
Und eben, dass immer wieder das Gleiche abläuft, aber dabei trifft sie Crosshair und verspricht ihm, dass sie ihn rausholt. Mhm. Sie freundet sich mit einem Alien-Hund an.
Genau.
Den sie Becher nennt nennt.
Darüber müssen wir jetzt kurz reden. Also es gibt jetzt tatsächlich einen Alien-Hund in der Serie.
Ja.
Und ich hatte das vergessen. Ich hatte vergessen, dass Becher existiert. Mhm. Und wir haben in den letzten Folgen etabliert, dass die Bad Batch einen Alien-Hund namens Trippy mit 8 Beinen und Exoskelett
Es wurde immer seltsamer.
Adoptiert. Jetzt müssen wir noch entscheiden, wie Trippy und Badger vielleicht zusammen fusionieren oder sowas künftig, weil sonst haben wir zu viele Hunde.
Da haben wir ja noch ein paar Folgen Zeit.
Okay.
Noch, weil wir gehen davon aus, dass Trippy bei der Bad Batch geblieben ist und Omega freundet sich jetzt mit Badger an, weil sie Trippy so sehr vermisst natürlich.
Ja, richtig. Und hat natürlich durch Trippy auch Umgang mit Hunden geübt und kann den, obwohl er eigentlich ein wilder Hund ist, der in so einem Kennel gehalten wird, ich weiß gar nicht, warum die den da haben, als Jagdhund oder?
Ja, als Sicherheitsmaßnahme, damit niemand flieht.
Die kann den relativ schnell zähmen und der wird dann ihr Freund. Und obwohl der, glaube ich, eingeschläfert werden soll, weil er irgendwas...
Weil sie verletzt ist.
Sie ist verletzt. Schafft es, Omega, ich glaube sogar noch in der ersten Folge, dieses Viech zu befreien. Das kommt dann in die Wildnis, von der wir sehr schnell lernen, dass da viele fiese Monster sind. Wenn da ein Shuttle abstürzt mit Stormtroopern, dann werden die sofort gefressen. Das heißt, Flucht ist sinnlos, das erfahren wir auch.
Ja. Und Hemlock sagt, dass das eigentlich grausam von ihr wäre, dass Batcher jetzt zu schwach wäre, da draußen zu überleben. Und eine Sache kriegen wir noch mit. Nala Se vernichtet die Blutprobe, die jedes Mal genommen wird von Omega, bevor sie getestet werden kann. Verheimlicht also, dass da noch irgendwas mit ihr anders ist.
Weil sie nicht möchte, dass sie zum Versuchskaninchen des Imperators wird. Also sie, es war immer ihr Anliegen, offenbar sie zu beschützen. War das aus reiner Nächstenliebe? Also in der zweiten Staffel haben wir schon erfahren, dass sie verhindert, dass das Imperium Omega kriegt. Auch nur auch schon, weil sie wusste, dass wenn das passiert, dass sie halt dann wahrscheinlich seziert wird, oder?
Ja. Oder dass das Imperium etwas erreicht, von dem sie nicht will, dass sie es erreicht.
Ja, okay. Sie will nicht, dass der Imperator sich klonen kann, das verstehe ich. Das sind eine Menge guter Gründe. Naja, und wie gesagt, wir gehen jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Folgen ein. Wir werden jetzt auch nicht unbedingt sagen, was in welcher Folge passiert, weil das auch sich vieles wiederholt. Was wir in der zweiten Folge parallel sehen, ist halt, dass die Bad Batch auf der Suche nach Omega ist und dafür die Galaxis durchkämmt auf der Suche nach Informationen. Wir sehen den Devoronianer aus der zweiten Staffel wieder, Durant.
Der ein Horn verloren hat.
Genau, das besorgen sie ihm wieder, das Horn. Und dafür legen sie sich mit den Pikes an, die ja die Konkurrenten von diesem Durant-Clan sind. Und dafür bekommen sie Informationen, wo Hemlock mal ein Forschungszentrum hatte. Reisen dahin, treffen da ein paar zurückgelassene halbstarke Klone, kämpfen gegen diverse Salak-mäßige Tentakelmonster und finden dann Informationen, in welchem Sektor aktuell Hemlocks Forschungsanlage ist, weil die, auf die sie da infiltrieren, die ist schon zerstört.
Ja, und also zumindest wissen sie jetzt, in welcher Gegend man gucken könnte. Und dann geht es wieder zurück zu Tantis selber.
Das war jetzt eine ganze Folge, ne?
Das war eine ganze Folge.
Natürlich gibt es da noch Charaktersachen mit diesen Klonen, ja, und für was die eigentlich, wie die sich vom Imperium verlassen fühlen. Und sie haben auch Angst, dass die Bad Batch Imperium sind. Und es geht halt nochmal darum, dass das Imperium die Klone halt ausgenutzt und dann zurückgelassen hat. Aber das ist keine relevante Folge, oder? Also da muss man jetzt nicht. Es ist eher so ein, wo sind die Charaktere gerade? Wie ist die Dynamik? Und natürlich ist die Bad Batch geschwächt, weil sie ja keinen Tech mehr haben, sondern sie bestehen eigentlich nur noch aus Hunter und Wrecker. Ich weiß gar nicht mehr, ist Echo dann wieder dabei in der Folge? Echo ist, glaube ich, dabei.
Ja, ich meine.
Ja.
Aber also, sie haben wieder auf jeden Fall immer mal wieder Austausch und Kontakt mit Rexes Gruppe.
Genau, ja. Und in der dritten Folge sind wir dann wieder auf Tantis und jetzt geht es wirklich darum, dass Omega fliehen möchte. Und tatsächlich, wer sagt ihr, dass sie das jetzt machen sollte? Nala Se sagt, du, am besten haust du ihr ab, weil ich kann das nicht länger verheimlichen, dass du besonders bist.
Weil Nala Se abberufen wird, weil es einen speziellen Gast gibt, der vorbeikommt. Und dann wird jemand anders das Blut testen. Dann wird sie auffliegen und deswegen sagt sie, du musst jetzt abhauen. Nimm mein spezielles Tablet. Mhm. Das kannst du benutzen, um überall die Türen aufzumachen, und besorg dir einen Shuttle und hau ab.
Ja. Und natürlich will sie da Crosshair nicht zurücklassen. Also versucht sie dann, ihn zu befreien. Beziehungsweise es gelingt ja auch durch eine Hauruck-Aktion. Also sie improvisiert sehr viel. Omega lenkt die Wachen ab und Crosshair lenkt die Wachen ab. Omega macht die Tür auf, Crosshair erledigt die Wachen. Und dann entkommen sie und sie erfahren dann auch, wer der spezielle Gast ist. Denn es ist der Imperator gerade da, um sich die Anlage zu inspizieren. Wieder mal gesprochen von Ian McDiarmid selber.
Ist tatsächlich diesmal Ian McDiarmid.
Ja, es ist jetzt immer.
Ah, okay. Wir sind aus der Zeit, wo Darth Maul auch der Imperator ist, raus.
Ich glaube, wir kommen da wieder rein, wenn wir Rebels gucken. Da fangt es dann wieder. Aber jetzt in Bad Batch ist es jetzt immer in McDiarmid. Und das merkt man auch. Also es ist immer toll, ihn zu hören. Und es ist auch immer toll zu sehen, wie der Imperator irgendwo in seinem Shuttle landet und seine Wachen daraus kommen. Und dann wird er durch die Anlage geführt. Und dann heißt, wir zeigen dir jetzt was Tolles. Und dann sehen wir das nicht.
Nein, wir sehen nur die Sicherheitsmaßnahmen, die hoch sind.
Ja, und das ist natürlich kein gutes Timing, dass sie jetzt gerade fliehen müssen. Und dann schaffen sie es auch nicht, einen Shuttle zu erobern. Sie überlegen kurz, ob sie das Imperator-Shuttle klauen.
Was lustig wäre.
Das wäre schon geil, aber vor allem wäre es witzig, wenn er schon an Bord wäre.
Ja. Das wäre eine kurze Flucht. Wie auch immer. Aber wir haben ja schon mal, um zu sehen, wie gefährlich der Dschungel ist, eine Szene gehabt, in der ein anderes Shuttle abgestürzt ist am Anfang der Staffel, wo die dann alle gegessen wurden. Und dann machen sie sich auf und versuchen, dieses Shuttle zu finden.
Also sie fliehen durch diesen Schacht, durch den auch der Hund entkommen ist.
Und finden dann auch den Hund.
Genau. Der rettet sie tatsächlich von einem anderen Monster.
Ja. finden das Shuttle.
Das tut er nur, weil Omega sich mit ihm angefreundet hat vorher. Obwohl Crusher die ganze Zeit, du blöder Hund, brauchen wir nicht, wir sollten nicht Helan gehen. Später sagt Crusher irgendwann mal, ich mag das nicht. Und Omega dann, du magst doch gar nichts. Ja, hast recht. Das ist schon ein witziger Austausch. Das sind meine zwei Highlights der Staffel bisher, dieser Dialog und der Imperator.
Ja, also wie gesagt, sie finden dann das Shuttle und sie nutzen das mehr oder weniger auch als Ablenkung. Sie versuchen davon dort was zu senden, das kriegen sie da nicht wirklich hin. Aber ja,
das Shuttle ist halt Schrott einfach.
Ja, aber dann kommen Truppen in einem anderen Shuttle und sie schaffen es, indem sie zusammenarbeiten und auch mit Badger, ihnen dann dieses Shuttle abzunehmen und es zu übernehmen.
Sie klauen ihren Verfolgern das Shuttle unterm Arsch weg.
Ja.
Die werden wahrscheinlich Ärger kriegen. Das kommt nicht so gut an.
Ganz schlechtes Timing.
Es wäre besser gewesen, wenn sie nicht losgegangen wären, die Verfolger.
Ja.
Jedenfalls, dann wollen sie das Shuttle abschießen mit ihren V-Wings, wie heißen sie?
Ja, ich glaube.
V-Wings.
Ja? V-Wings.
Also die Prototype-Fighter.
Ja. Aber gleichzeitig hat jetzt gerade Emery Carr festgestellt, das Timing geht so auf, dass sie dann die Blutprobe von Omega testet. Und die rennt hin und sagt, auf keinen Fall dieses Mädchen abschießen. Die hat den genetischen Schlüssel zu dem, was wir versuchen hier zu erreichen. Und dann lassen sie lieber entkommen, als sie umzubringen.
Genau. Das Shuttle wird aber schwer beschädigt. Nächste Folge, sie bruchlanden auf dem Nachbarplaneten, mehr oder weniger, der auch vom Imperium besetzt wird. Und merken, sie können dann nur wieder runter, indem sie die Frau am Raumhafen bestechen, die aber unfassbar viel Geld dafür haben möchte.
20.000 Credits. Oder 30.000.
30.000 Credits. Pro Nase.
Und
sie haben den Hund weiter dabei, Badger.
Ja, für den verlangt sie aber immerhin nichts.
Was das ist nett von ihr. Das hat sich mir eingebrannt, das ist auch ein Pro für diese Staffel. Da ist eine hundefreundliche, bestechbare Frau.
Ja.
Finde ich immer gut.
Als Leute, die häufig mit einem Hund reisen und häufig deswegen auf deutliche Mehrkosten genannt bekommen oder Einschränkungen oder dergleichen, finde ich das schön, dass die sich bestechen lässt, aber auch hundefreundlich ist. Wie auch immer.
Die Folge kann man schnell zusammenfassen.
Ja. Omega möchte das alles ohne Gewalt lösen. Crosshair sagt immer, aber wir können Leute erschießen.
Genau,
Omega,
lass uns einfach uns durchballern.
Ja, Omega versucht es mit Glücksspiel und Trickserei und sonst irgendetwas, aber der korrupte Imperiale vor Ort macht das alles immer zunichte, bis sie irgendwann quasi aufgibt und sagt, ja gut, dann erschieß jetzt halt Leute.
Genau, also wir haben ja schon etabliert bekommen, dass sie ein taktisches Genie ist, was Brettspiele angeht. Und deswegen schafft sie es auch, einem Trandoshaner das nötige Geld abzuluxen. Aber dann kommt dieser Gouverneur, dieser fette Nazi-Gouverneur in seinem Hugo Boss-Mantel. Und sagt, ja, aber ich spiele jetzt gegen dich, ich bin besser als du, ich habe alles verloren. Aber übrigens, das Glücksspiel ist illegal, deswegen gib mir bitte alles, was du gewonnen hast, als Strafgebühr dafür. Das haben sie immer noch genug Geld. Aber als er dann auch noch irgendwie, dann kommt er nochmal und will eine Gebühr für was anderes haben. Ne? Und dann sagt Omega, weißt du was, komm, schieß die halt über den Haufen.
Ja.
Das ist so eine Folge, die auch dazu dient, dass Crosshair und Omega sich zusammenraufen. Das ist der Hauptgrund, dass diese Folge existiert. Und sie endet damit, dass sie dann eben das Shuttle klauen, entkommen und dann mit diesem neuen Shuttle Kontakt herstellen können mit Hunter. Und dann treffen sie sich auf irgendeinem Mond und kommen wieder zusammen. Die Band ist wieder zusammen. Es hat nur 2,5 Folgen gedauert, diese Trennung. Omega, Wrecker, Hunter, Echo und sogar Crosshair sind jetzt wieder zusammen.
Und Trippy.
Trippy und Badger, ja. Wie reagiert denn Trippy auf Badger und wie reagiert Badger auf Trippy? Ich habe das vergessen, die Szene. Erklär mal, wie das lief.
Also ich glaube, es kommt raus, dass die Spezies tatsächlich die gleiche ist.
Ja, aber und das eine ist das Larvenstadium von der anderen.
Ja, also dass Trippy quasi ein Baby ist von derselben Spezies, zu der Badger gehört.
Ja.
Und ich bin mir nicht sicher, absorbiert sie ihn, um ihn zu schützen oder frisst sie ihn?
Nein, da wird niemand gefressen. Also das läuft so, dass wenn ein erwachsener Badger-Hound,
ein Lurker-Hound,
wenn er eine Larve findet, dann nimmt er die erstmal in seine Bauchtasche. Die ist kaum zu sehen. Und dafür muss natürlich, Trippy ist ja ziemlich groß, ein 8-Beine-Exoskelett, ne? Er muss sich dafür halt ziemlich zusammenschrumpfen. Also der häutet sich dann bleibt halt die Exoskeletthülle bleibt zurück. Und das ist eher so eine flüssige, schleimige Substanz von Trippy, die kriegt dann in die Bauchhöhle. Und ist dann aber halt nicht nur da geschützt, sondern kommuniziert auch. Also stell dir mal vor, wie so eine Ratte, die in einer Kochmütze sitzt. Also Trippy ist jetzt quasi der Grund, warum Badger ab jetzt so domestiziert wirkt.
Ja, weil sie ein bisschen, also im Grunde verschmolzen
ist. Das ist wie ein Trill.
Ja.
Ja.
Okay, dann habe ich das doch richtig verstanden.
Ja, hast du.
Okay, cool.
Das steht so auch in der Wikipedia.
Hast du nachgelesen?
Nein, schaut nicht nach. Also wir werden in Zukunft Badger und Trippy austauschbar benutzen, denke ich, für diesen Hund.
Tripjar.
Für diesen Doppelhund.
Betty.
Ja, Betty.
Ja.
Ja, das ist kein schöner Anblick, diese Symbiose. Und Wrecker übergibt es ja noch erstmal.
Ja.
Aber, und damit endet die Folge. Ja.
Genau. Und dann haben wir eine Folge, wo die Truppe sich zusammenraufen muss.
Genau, es ist ja immer noch ein Problem, dass Crosshair sie ja früher verraten hat, beziehungsweise Crosshair sich von ihnen verraten fühlt. Aber sie brauchen ihn jetzt, denn sie haben ja keinen Tech mehr. Also es wäre schon nett, wenn sie noch irgendwie eine weitere Person hätten.
Ja.
Und sie wissen jetzt natürlich, in welchem Sektor ist Mount Hentis.
Und sie haben dieses Datenpad von Nala
Se. Sie haben das Datenpad von Nala
Se. Aber das verschlüsselt.
Genau, das kann man nur in einer imperialen Konsole lesen. Und dann fällt natürlich jetzt Crosshair ein, er war stationiert auf diesem entfernten Außenposten, der inzwischen aufgegeben ist. Wenn wir da hingehen, dort finden wir einen Computer, wo wir das Ding lesen können. Das machen sie. Dort gibt es Weltraummonster, ein großer Eiswurm. Sie kämpfen. Sie besiegen den Eiswurm, sie entschlüsseln das Datenpad, sie raufen sich darüber zusammen. Sie retten sich gegenseitig das Leben, sie sind wieder Freunde.
Und sie bekommen eben von Crosshair auch gesagt, was er gemacht hat, um tatsächlich dann als Gefangener auf Tentis zu landen. Nämlich, dass er auf diesem Planeten hier für die Klone, die dort waren, rebelliert hat und seinen Befehlshaber erschossen hat.
Das war genau der Planet. Das heißt, sie werden dann quasi Zeuge davon, wie er zu sich gefunden hat. Ne? Ja. Also wie er sich dann endlich vom Imperium losgesagt hat, weil er merkte, also er teilt ja die Werte des Imperiums, er ist ja schon so ein Faschotyp, aber Loyalität ist ihm wichtig und das Imperium hat keine.
Ja.
Das heißt, er findet diese Loyalität aber wieder bei seinen desertierten Brüdern und schließt sich ihnen jetzt endlich an. Und ich finde, das macht ihn schon zu einem sehr interessanten Charakter.
Mhm. Also er ist rechtschaffen böse.
Ich finde es doppelt spannend, dass er aussieht wie Clint Eastwood. Weil er ist ja auch sehr konservativ, aber trotzdem sind sich die meisten einig, dass er ein okayer Typ ist.
Ja, er ist konservativ, aber eben nicht verlogen.
Er hat einen Ehrenkodex auf jeden Fall. Und von daher passt das wohl. Ich kenne ihn nicht privat. Ich weiß auch nicht, was er die letzten Jahre so gemacht hat, aber die meisten Leute sagen, er wäre ein angenehmer Mensch. Auch als Regisseur.
Okay. Das ist doch besser als Dinge, die man über viele andere Leute gehört hat in den letzten Jahren.
Gut, das waren schon 5 Folgen. Was passiert in der 6. Folge?
Etwas mit Senatoren.
Richtig, wir sehen 2 Senatoren wieder, die wir schon mal gesehen haben in der Serie und von denen wir wissen, dass sie mit den Klonen verbündet sind. Das ist oder Ex-Senator oder Gouverneur Singh von den Separatisten und Senatorin Chuchi von den blauen George Lucas-Leuten. Pantorana?
Pantorana.
Ja. Und ich glaube, es ist auch auf Pantora die Szene, also die konspirieren miteinander. Aber ihr Gespräch, wo es darum geht, dass wie man sich dem Imperator entgegenstellen kann, wird unterbrochen von einem Assassinen, einem Klon-Kommando-Assassinen, einem Scharfschützen, der versucht, die beiden umzubringen. Gott sei Dank haben sie Bedeckung in Form von, ich glaube, Rex und Hauser. Hauser ist der im Ryloth-Arc sich gegen das Imperium dann gestellt hat. Also als da eben klar wurde, das war der Arc, wo wir auch Hera kennengelernt haben. Der da gemerkt hat, okay, das Imperium ist scheiße. Das heißt, wo Rex Gruppe um ihn erweitert wurde, die beiden sind jetzt offenbar die Bedeckung von Senatoren, die gegen das Imperium sich stellen wollen. Yeah. Und dann schaffen sie es, diesen Attentäter gefangen zu nehmen, ohne dass der sich umbringt, weil die haben alle so eine nicht Giftkapsel, sondern Stromkapsel
im Zahn.
Und sie schaffen es, ihn auszuschalten, bevor er die benutzt und ihm die zu entfernen. Und verschleppen ihn dann auf einen anderen Mond, ich glaube, das ist Teth, um ihn zu befragen. Aber zu dem Zeitpunkt wissen sie auch schon, dass die Bad Batch wieder Crosshair im Team hat und rufen Hunter und die Crew zu Hilfe. Die sind zu dem Zeitpunkt wieder auf Pabu.
Ne? Ja, der Ozeanplanet, genau. Wo sie auf dieser Insel, auf Pseudo-Santorin sind.
Ja.
Aber vor allen Dingen finden Rex und seine Kollegen auch raus, dass der Assassine eine Liste hatte von Leuten, die er umbringen soll oder nach denen er Ausschau halten soll. Und da ist auch Omega drauf. Also haben sie mehrere Gründe, mit der Bad Batch in Kontakt zu treten.
Omega, wie gesagt, wegen dieser M-Count-Sache gesucht wird. Das wissen sie jetzt auch, dass es um M-Count geht, aber sie wissen nicht, was M-Count ist. Also holen sie die dazu, damit sie gemeinsam diesen Typen befragen. Aber die haben einen magischen Tracker. Also wir erfahren dann, dass die vom Imperium
überall getrackt
werden können, auch wenn man ihnen alle Homing-Beacons, Transponder oder sowas chirurgisch entfernt. Es gibt immer irgendwas, wo das Imperium die aufspüren kann. Das heißt, es kommen mehrere Angriffsshuttles aus dem Hyperraum, während die den Typen befragen. Und es gibt Pew-Pew und der Attentäter kann sich befreien. Und in der Folge geht es darum, dass es sind jetzt zwei, es ist eine Doppelfolge, dass die Bad Batch und Rex und Hauser entkommen müssen, während der Attentäter, der ihnen entkommen ist, sie auch wiederum jagt und sie von anderen Klonen gejagt werden, die sie festnehmen sollen.
Ja, aber die wollen sie festnehmen.
Und den Attentäter wieder in Gewahrsam nehmen.
Ja, und die einen Klone kommen mit dem Attentäter auch immer wieder in Konflikt, weil der keine Rücksicht darauf nimmt, dass die Leute lebend gefangen nehmen wollen.
Genau.
Und der ohne Rücksicht auf Verluste.
Er jagt alles in die Luft. Ne? Ja. Und deswegen müssen sie auch dann, ihre Basis wird gesprengt, sie müssen sich dann zu Fuß über den Planeten durchschlagen, weil Echo soll sie irgendwann mit ihrem Shuttle abholen, aber der lässt auf sich warten. Und der Verfolgende vom Imperium, der Klon, der das anführt, das ist Wolf, Commander Wolf, glaube ich. Und den kennen wir auch schon lange. Über den haben wir kaum gesprochen. Dem fehlt ein Auge, also hat ein blindes Auge. Das hatte er am Anfang von The Clone Wars nicht. Ich glaube, wir sehen nicht, wie er es verliert.
Ja.
Aber in einer der allerersten Folgen, es gibt die Folge, wo Plo Koon auf der Suche nach mit Klonen zusammen in einem im Rettungsshuttle sitzt. Das ist, glaube ich, die Malevolence-Reihe, wo die Malevolence so viele Schiffe, also Grievous Flaggschiff, zerstört. Und die schaffen es gerade noch mit einer Rettungskapsel raus und werden dann aber zerlegt von lauter Kampfdroiden in so Rettungskapsel-Zerlegungsschiffen.
Ja.
Und Plo Koon sagt dieser Truppe, ich glaube an euch, ich werde euch nicht opfern, ihr werdet das hier überleben. Und einer von denen ist Wolf. Den sehen wir noch ein paar Mal öfter danach. Aber das ist so seine prominenteste Folge. Und Wolf ist einer von den Guten. Der ist auch ein Freund von Rex. Und als ihm klar wird, dass er andere Klone jagt, ist es ihm umso wichtiger, dass die ihm nicht draufgehen. Und er versucht dann diesen Assassinen-Kommandotypen immer wieder in seine Schranken zu verweisen, aber der hört nicht auf ihn. Das Ganze gipfelt in einem Zweikampf zwischen Crosshair und dem anderen Scharfschützen, also dem Kommando-Assassinen-Heini, an einem Wasserfall. Und das ist natürlich symbolträchtig, ne? Also da kämpft Crosshair quasi mit seiner Vergangenheit, weil das ist ja im Grunde er. Dieser Assassine macht genau den gleichen Job, den er gemacht hat. Wird auch mehrfach gesagt. Hauser sagt es zu ihm, du warst doch hier der Assassine auf Ryloth, du hast uns so viele Männer gekostet. Du bist scheiße. Und dann erklärt Bad Batch. Dann erklärt Crosshair auch nochmal, warum sein Wandel kam.
Er ist das Bad Egg aus dem Bad Batch.
Genau. Und dann muss er halt mit seinem düsteren Spiegelbild hier auf diesem Wasserfall kämpfen. Und beide werden dann den Wasserfall runtergespült. Aber wer rettet ihn? Hunter? Oder
Hauser.
Hauser rettet ihn. Obwohl, genau, das ist natürlich besser. Hauser rettet ihn, weil er gesehen hat, okay, er ist nicht mehr wie früher. Und der andere wird den Wasserfall runtergespült. Der Wasserfall symbolisiert Zeit.
Die Vergangenheit.
Die
Veränderung. Schicksal,
Veränderung.
Ja. Und Wasserfälle.
Das ist eine gute Szene.
Ja.
Sowas sehr episch, tatsächlich mal die Symbolkraft des Setpieces verstanden. Passiert ja nicht immer bei Star Wars. Und dann ist Bad Batch, genau. Nochmal. Dann ist Crosshair, glaube ich, wirklich rehabilitiert bei seinen Kumpels. Und dann werden sie aber trotzdem von Wolf in seinem Shuttle gestellt. Rex nimmt den Helm ab und sagt, hey, ich bin's übrigens. Und warum musst ihr uns unbedingt jetzt gefangen nehmen? Das Imperium verheizt uns und hat uns verraten. Wolf, denk doch mal nach. Willst du nicht einfach mal gehen lassen? Und dann sagt er, okay, ja. Ihr habt recht. Ich wusste nicht, dass du das bist. Und ich dachte, du wärst tot, weil er dachte noch, er wäre mit dem Sternzerstörer von Anakin abgestürzt.
Ja.
Und jetzt erfährt er halt über Rex, was das Imperium so alles treibt. Was natürlich bei Wolf auch wiederum einiges auslösen wird. Und Bad Batch und Rex und Hauser entkommen dann, aber sie haben halt nicht wirklich was rausgefunden.
Er lässt sie gehen.
Genau.
Im Endeffekt. Denn sie haben nicht wirklich was rausgefunden. Ja. Sie sind weiterhin an dem Punkt, dass sie wissen, es geht irgendwie um etwas, was sich M-Count nennt. Und die nächste Folge dann, die letzte auch, über die wir heute reden. Und
ich dachte, wir gehen über noch eine danach, oder?
Nee, das ist jetzt schon die nächste, weil das war eine Doppelfolge.
Das ist schon die achte.
Das ist schon die achte.
Ja, stimmt, zwei Doppelfolge.
Ist okay, Bad Territory. Ja. Weil sie wissen jetzt, dass Leute hinter Personen mit M-Count her sind und das da, also sie kriegen von Fee, der Piratin, gesagt,
die in Tech verknallt war,
ja, dass gezielt hochrangige Kopfgeldjäger angefragt werden, um da Leute zu holen, und sie kann Kontakt herstellen. zu einer Person, die ihnen da weiterhelfen kann. Und diese Person ist Fennec Shand,
ja,
die wir aus Mandalorian kennen.
Kennen werden.
Und auch hier und auch hier schon gesehen haben, als sie eben für Nala Se versucht hat.
Genau, sie hat Omega entführen sollen. Den gleichen Auftrag hatte aber auch Cad Bane. Das heißt, sie hatte ein Duell mit Cad Bane, aus dem sie als Siegerin hervorging. Mhm. Durch Glück. Und sie hat dann Omega gehen lassen, weil Nala sie zurückgepfiffen hat.
Ja. Ja.
Und das heißt, sie wissen jetzt, die Kopfgeldjäger der Galaxis suchen nach Leuten mit M-Count. Das heißt, sie fragen sie als die einzige Kopfgeldjägerin, die sie kennen offensichtlich, ob sie ihnen verraten kann, was M-Count ist. Und sie sagt, ja, mach ich, wenn ihr für mich diese blöde Nebenmission löst.
Und die blöde Nebenmission ist, dass sie auf einem Florida-Planeten
einen Gottesanbeterin Verbrecher zur Strecke bringen und gegen Krokodil-Nilpferde kämpfen.
Ja.
Das und müssen wir nicht groß drüber reden. Es ist einfach nur wieder Action.
In einem hübschen Sumpf immerhin.
Und dann sagt sie am Ende, danke für die Hilfe. Ich weiß übrigens nicht, was M-Count ist, aber wenn ich jemanden finde, das weiß, schicke ich diese Person zu euch. Und sie dann, okay, toll. Dann warten wir jetzt mal auf Pabu ab und gucken, wer da zu Besuch kommt. Auf Pabu übrigens hängen, das sind nur Wrecker und Hunter gewesen, die Mission gemacht haben, weil Crosshair und Omega sind auf Pabu geblieben. Crosshair geht's nämlich nicht gut, der hat einen Tremor in einer Hand und das ist ungünstig als Scharfschütze. Deswegen versucht ihr kleiner Medibot, dessen Namen ich immer vergesse, AZ, ihn zu behandeln und sie machen Schießübungen und Omega redet ihm gut zu, damit er wieder treffsicherer wird, was vielleicht wichtig werden könnte am Ende dieser Staffel.
Und meditiert mit ihm.
Genau. Die meditieren sehr schön vom Sonnenuntergang, so Luke Skywalker-mäßig auf so einer Klippe. Das ist hübsch.
Und dann fragt er, woher hast du das gelernt? Und sie sagte, von meinem Freund Ganji auf Kashyyyk. Und du warst auf Kashyyyk?
Ja, du warst mit einem Jedi-Wookie auf Kashyyyk?
Ja, wir haben viele Dinge erlebt. Mir gefällt das nicht. Die gefällt aber auch gar nichts. Also die Szenen mag ich tatsächlich.
Und ich finde es auch gut, dass sie Ganji da reinbringt und dass wir das geredconnt wird, dass er ihr Meditieren beigebracht hat, weil es wird wichtig, dass das Crosshair hilft, dass er wieder Ruhe findet und in Frieden inneren. Und das finde ich gut, dass die Wookiee-Folge damit irgendwie Relevanz hat in dem größeren Plot. Mhm. Jetzt sind wir da durchgaloppiert. Also wir haben 8 Folgen jetzt in 30 Minuten nicht besprochen, aber beschrieben.
Ja.
Was gefällt dir darin?
Ich weiß noch, dass als wir es geguckt haben, hat mir gefallen, wie es aussieht, wie die Musik ist, weil es sehr Blade Runner-ig versucht zu sein.
Ja.
Das ist in der zweiten Staffel auch schon gewesen.
Sagen wir schon öfter, Klone, Blade Runner, passt. Ja.
Und ich mag vieles von den Charaktermomenten, die tatsächlich wichtig sind. Also hier ist ganz viel Kram, der auch einfach nur passiert, damit man eine Folge voll hat, sag ich mal. Also wo einfach Dinge gestreckt werden oder langsamer gehen, als sie sein sollten. Aber eben Momente wie zum Beispiel hier meditieren mit einem knarzigen, genervten, aber auch auf der Suche seienden Crosshair, der sich selber eingestehen muss, dass auch was mit ihm nicht stimmt.
Ja.
Und dass das ein Trauma ist, mit dem er fertig werden muss. Das finde ich gut. Die Sache mit Crosshair und seinem dunklen Gegenstück, auch eine gute Szene. Auch viel, also tatsächlich auch Nala Se, die mit ihrer Lieblingsklonin interagiert.
Mhm.
Emery, und die halt die aufweicht und ein paar kleine Gesten macht gegenüber Omega, dass man sieht, dass die nicht einfach nur eine kalte Wissenschaftlerin ist.
Ja, Omega baut ja aus ihrer Matratze wahrscheinlich sich ein neues Stofftier und das wird ihr weggenommen, aber sie gibt sie dann wieder am Ende.
Ja, und vor allen Dingen, dass sie auch dann sagt, hey, wenn es dir nicht gut geht, dann leg dich hin. Und sie will nach ihr schauen und sie eigentlich aufmuntern und dann fällt ihr auf, dass sie geflohen ist. Also schlechtes Timing dafür, dass sie Gefühle für das Kind entwickelt. Also da sind viele kleine, wirklich gute Momente zwischen den Charakteren dabei. Auch eben wie Crosshair wieder sich mit den anderen, den beiden noch verbliebenen Mitgliedern der Einheit zusammenrauft.
Ja.
Gerade eben diese Story, die finde ich sehr stark. Aber dann ist halt zwischendurch einfach Dinge, die irgendwie nicht spannend sind, um es jetzt mal blöd zu sagen, weil man nicht weiß, weil man genau weiß, das kann an dem Punkt hier nicht in irgendeiner Form schiefgehen, weil sonst würde das derailen und dafür ist die Szene, in der wir gerade sind, nicht wichtig genug. Und was mir aufgefallen ist, es gibt so viele Charaktere, die langsam reden in dieser Staffel. Hemlock redet immer ganz langsam.
Emery auch. Nala Se
redet ganz langsam. Und selbst Fennec Shand redet immer langsam und aber immer auf die gleiche Weise.
Und ich merke ihr Charaktermodell, es sieht wirklich gut aus.
Ja, da haben sie gut getroffen.
Wie heißt die Ming-Na Wen?
Ming-Na Wen, ja.
Ich mag Fennec Shand als Figur. Mhm. Je mehr ich von ihr sehe, desto mehr mag ich sie. Sie ist ein cooler Kopfgeldjäger. Mhm. Sie ist auch ein glaubhafter Kopfgeldjäger. Sie ist nicht so überzogen wie andere.
Und sie ist pragmatisch und professionell.
Ja. Also einer meiner modernen Lieblingsfiguren tatsächlich. Und ich finde es auch gut, dass sie so viel Zeit für Crosshair sich überbringen, weil er ist halt der spannendste Charakter.
Ja, das ist einfach
Wrecker so. Und Hunter sind es halt nicht. Die sind halt die Guten und die Netten.
Und die haben halt keinen wirklichen Konflikt in sich selbst.
Nein.
Da kann man nicht so irrsinnig viel draus machen. Außer wir sind Klone und wir wollen, dass es den Klonen gut geht. Hm. Und ich hätte auch gerne noch Eiscreme. Das war Wrecker.
Ja, also nee, Crosshair ist ein toller Charakter. Sinnvoll, dass sie so viel Zeit auf ihn verwenden, dass sie auch es mit der Bildsprache schaffen, seinen Konflikt darzustellen und seine Entwicklung. Mhm. Und natürlich ist es immer gut, so einen alten Grumpy-Typen, er ist ja nicht alt, ne, aber so einen abgebrühten Grumpy-Typen mit einem optimistischen kleinen Kind zu pairen. Das ist jetzt ein abgenutzter Trick, aber auch in Star Wars schon so sehr oft bemüht. Aber er funktioniert halt auch.
Ja.
Das ist auch der Trend in Videospielen, ne? So God of War oder Last of Us oder sowas. Es ist ja seit Computerspieler auch Väter sind, habe ich das Gefühl, hat die Videospielindustrie darauf reagiert, dass man Spiele macht, in denen man Väter spielt.
Ja.
Und Serien.
Und zu guter Letzt, ich finde, sie lassen sich zu viel Zeit damit. Aber ich finde es gut, eben zu sehen, was alles für Dinge im Imperium laufen. Also wir haben ja generell schon gesehen, wie das Imperium die Macht übernimmt mit alle haben einen Code, niemand darf mehr reisen, ohne dass man so ein Ding besitzt und so weiter. Ja. Aber dass man hier eben sieht, dass Unmengen an Geld auf verschiedene Programme geworfen werden und nicht nur auf den Todesstern, sondern wir fragen ja oft, was ist eigentlich Palpatines Plan?
Ja.
Und wir bekommen hier zu sehen, es gibt nicht einen, er hat Hunderte.
Genau. Wir werden im nächsten Projekt, über das wir reden, auch noch einen, die Frühphase eines weiteren Plans sehen. Mhm. Da freue ich mich schon drauf, darüber zu reden. Mhm. Auch wenn es wieder zu Sequels führt. Aber ja, er hat, ich meine, Hitler hatte auch mehr als einen Plan.
Vermutlich. Sie waren aber.
Also eine Menge dummer Projekte und Superwaffen und was weiß ich. Aber. Und Palpatine ist ja wirklich sehr nah an Hitler dran. Also,
nein!
Der, ich weiß, das kommt jetzt als Schock, aber.
Aber dass da Parallelen sind, ja. Gut.
Ja, also ich habe sogar mehr vom Imperium gesehen, weil es ist ja im Grunde die Serie, die den Übergang von der Republik zu Imperium am ehesten darstellt. Und das kommt mir teilweise in der Staffel zu kurz. Ich fand die Action-Szenen in Staffel 2 deutlich besser als in Staffel 3. Da habe ich das Gefühl, sie sind halt da, damit sie da sind.
Ja.
Wenn sie in Staffel 2 halt wirklich originell waren, das Podracing oder auch die Sache mit dem Zug am Ende, das waren halt richtig coole Sachen.
Ja, stimmt.
Wo es um was ging.
Die Station in den Bergen und wie das alles aufgebaut wurde, dass man genau versteht, was passiert wo, was sind die Stakes und wie wird es umgesetzt und die Physik auch funktioniert hat, bis auf, dass die Leute diesen Sturz teilweise einfach nicht hätten überleben dürfen, den sie am Ende hatten.
Ja, ich finde es jetzt auch physikalisch schwierig, dass Wrecker einfach dieses Nilpferd-Krokodil nimmt und über den Kopf hebt und wirft. Okay, ich meine, vielleicht sind sie hoch, sind die innen mit Gas gefüllt, keine Ahnung. Ich
mein, ja, die sind leichter, als sie aussehen.
Krokopotamus haben wir gesagt.
Krokopotamus.
Ne? Ja, ja. Der ganze Planet, dieser Florida-Planet ist halt, ja, ist mal was anderes, ein Sumpfplanet, wo wir mit einem Hovercraft quasi durchfahren. Mhm. Also nee, es ist eigentlich nur eine Metallfläche, wo hinten ein Triebwerk dran gebaut wurde.
Ja, es sieht extrem aus wie diese flachen Boote mit einem Ventilator hinten dran, die eben in Sumpfen in Florida sind, benutzt werden.
Wie heißen die denn? Flachboote. Weiß ich nicht.
Ja.
Ja, und dann haben wir halt einen random Typen, über den wir nichts wissen, der da als Endgegner dient.
Ja, und das ist zwar sicher ganz schön geplant mit dem, wie sie sich da verhauen, aber irgendwie bedeutungslos und teilweise auch zu schnell und zu dunkel, als dass man wirklich nachvollziehen kann.
Zu dunkel
ist
ein guter Stichpunkt. Ich finde gerade die beiden Folgen auf Teth, wo es um den bösen Assassinen ging, die waren alle viel zu dunkel.
Ja, aber die Sache ist, dass eine von den Personen, die an der Serie gearbeitet hat, bewusst versucht hat, die Beleuchtung zu verändern. Das hatte ich.
Ja?
Ich habe gestern ein paar Sachen dazu nachgelesen.
Okay. Gib mir mehr Trivia.
Da hieß es unter anderem eben, dass der sich an ganz bestimmten Film-Noir-Vorbildern orientiert hat, was die Beleuchtung angeht.
Ja.
Das ist Joel Aaron.
Der hat gesagt, mach das dunkler.
Ja, inspiriert von dem Kino der 1940er, ja.
Ja, ich meine, Star Wars besteht ja immer aus Versatzstücken von Inspirationsquellen von Anfang an. Und ich weiß halt nicht, ob so eine Cartoon-Action-Serie so düster sein muss. Vor allem will ich halt noch verstehen, was da passiert. Ja. Das ist noch gegeben. Also es gibt im gleichen Jahr aus der gleichen Schmiede kam ja zum Beispiel Willow. Hm. Auch wenn, oder war es ein Jahr vorher, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war 23, vielleicht war es auch 22. Willow war so dunkel, dass ich nicht mehr verstanden habe, was da passiert.
Aber es war ja generell eine Krankheit der letzten 10 Jahre. Und das
ja, Game of Thrones hat damit ja schon angefangen. Aber gut, bei Willow werden wir es ja nie wieder sehen müssen, weil es ja gelöscht wurde aus der Existenz.
Wir werden es nie wieder sehen können.
Ja. Ich würde es mir gerne mal angucken, aber es geht nicht. Ich meine, irgendwer wird es sich irgendwo gespeichert haben, aber das nehme ich Disney wirklich übel. Einfach mal, ich meine, es ist trotzdem Kunst. Ne? Auch wenn ich es nicht gut finde, ist es immer noch eine Serie und damit Kunst. Menschen haben diese Serie mit Schweiß und Blut gemacht und ihr habt entschieden aus Steuergründen, dass sie niemand mehr sehen darf. Das ist unfassbar scheiße.
Ja, es ist nicht so, als wäre Disney die Einzigen, aber...
Wer macht das noch?
Ja, Warner Brothers wird ganz
viel... Ach so, hier, Batwoman-Film. Ja. Ne? Ja. Hm. Aber den hat ja immerhin... Ich finde es weniger schlimm, weil den haben wir nicht gesehen. Wir wissen ja nicht, ob er nicht vielleicht wirklich entsetzlich war.
Also du meinst, es ist weniger schlimm, es nie gesehen zu haben, als...
Also wenn ich es einmal sehen durfte und dann muss man wieder weggenommen. Okay. Ja, weil ich mochte die Serie nicht, aber es gab Dinge daran, die ich mochte. Also es gab Charaktere, die Schauspieler dahinter waren mir sympathisch, Setpieces, die okay waren. Ich mag Warwick Davis einfach in allem, was er macht.
Ich wollte gerade sagen, Warwick Davis war toll und wir sind hier ja auch eigentlich, um über die guten Dinge von Star Wars zu reden.
Warwick Davis ist eine gute Sache
von Star Wars. Und nicht die schlechten Dinge von Willow und Warwick Davis ist eine gute Sache an Star Wars.
Ich dachte, wir erheben Bad Batch, indem wir Willow als Vergleichsmomente. Ah. Guck mal, es ist zwar dunkel, aber nicht so dunkel wie Willow.
Ja. Okay.
Das ist mein positiver Aspekt. Es ist nicht so dunkel wie Willow. Guck mal. Ja, ich konnte erkennen, was passiert. Mit Mühe, aber ich konnte.
Exzellent.
Und es ist immer noch sehr hübsch. Also immer noch jede Planetenansicht, jede Establishing-Shot sieht toll aus.
Ja. Also, wir haben ja schon bei Clone Wars öfters drüber geredet, wie krass sich die Technologie und die Möglichkeiten weiterentwickelt haben, während sie an der Serie gearbeitet haben. Und das hier erntet einfach die ganze Arbeit, die die bisherigen Serien gemacht haben. Sie haben hier die Formel sozusagen fertig ausgereift. Sie haben die Technologie so weit entwickelt und sie haben hier eben auch den Punkt mit, dass sie dann jetzt wirklich sichtbar handgemalte Texturen überall haben, finde ich in der dritten Staffel auch noch am meisten ausgereizt, weil die Rüstungen jetzt richtig abgeranzt sind von allen. Und da dann künstlerisch wertvoll rumgemalt haben an den Modellen.
Ich glaube, es ist für mich trotzdem ein Rückschritt, was die Action-Szenen angeht, weil wir jetzt halt wieder mehr Klone gegen Klone haben und ich nicht mehr so genau weiß, wer schießt gerade wen. Während Klone gegen Sturmtruppen ist dann immerhin noch deutlicher zu erkennen, was da passiert. Oder Klone gegen Piraten oder was weiß ich. Aber das wird ein Problem bleiben in dieser Staffel. Mhm. Denn es wird auf mehr Klon gegen Klon hinauslaufen. Aber darüber reden wir in der nächsten Folge, wenn wir die letzten 8 Folgen von The Bad Batch besprechen, bevor wir dann wahrscheinlich übergehen zu Jedi Fallen Order.
Ja, also wir hören uns das nächste Mal, wenn wir darüber reden, wie die Sache mit Mount Tantis, den Klonen Nala Se und die Verschmelzung von Trippy und Badger ausgehen.
Genau. Das haben wir gar nicht gesagt, was Trippy und Badger die restlichen Folgen gemacht haben. Aber die mussten ja erstmal die Symbiose ein bisschen verarbeiten. Das heißt, die waren auf Pabu die meiste Zeit und haben da am Strand gechillt.
Ja. Genau. Gut, bis nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss.